Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Für die Tiki-Taka-Folge mit der Schnapszahl 111 hätte ich mir gern was Lustiges überlegt, aber gut, da kam jetzt Joan Laporta mit der meiner Meinung nach bisschen Schnapsidee zuvor, jetzt doch noch die Reißleine zu ziehen. Ronald Koeman ist weg, Sergi Bachuan ist da, Xavi im Anflug, Fragezeichen, ja, Sonderfolge Tiki, Quickie-Taka, aber ich bin natürlich nicht allein, Alex ist auch da, kommen Sie mal her, junger Mann, Sie haben bestimmt wenig geschlafen die Nacht.
Ja, war turbulent, ne? Wie man sich vorstellen kann. Servus an dieser Servus. Stelle. Ja, leider, was heißt leider? Viele werden sagen, Gott sei Dank ist es notwendig, dass wir eine Sonderfolge machen müssen, weil Ronald Koeman endlich, Klammer auf Klammer zu, entlassen wurde. Es war ein bisschen überfällig, machen wir uns nichts vor. Mhm. Aber dass es dann so schnell und so abrupt kommt, nämlich was rund 2 Stunden nach dem Spiel. Also,
war noch im Flugzeug, oder?
19 Uhr war Anpfiff, sprich 21 Uhr war Schlusspfiff bei Rayo Vallecano Barca, 0-1 Pleite und um, ich glaube, 0.14 Uhr oder irgendwie sowas kam die Pressemitteilung, Ronald Koeman entlassen. Also wirklich noch in der Nacht, frisch nach dem Spiel. Wahrscheinlich, ja, während die Mannschaft noch in Madrid war oder in der Luft zurückgeflogen ist. Also Zeitpunkt hat wirklich überrascht. Ist auch nicht so geil nachts da noch so eine Meldung als Journalist machen.
Ich war in der dritten Halbzeit, es war turbulent, war lustig irgendwo.
Aber wie gesagt, ich glaube, viele Barca-Fans und Anhänger werden sich denken, Gott sei Dank endlich und werden nicht traurig über die Nachricht sein.
Darüber soll es hier in der neuen Folge gehen. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich denken, er ist so gesehen in dieser Messi-Ära, die Trainer, die mit Messi arbeiten konnten, ist er der Schwächste mit den schwächsten Zahlen. Von 67 Spielen konnte er nur 39 gewinnen, das sind gerade mal 58%, 12 Unentschieden, 16 verloren. Das sind so ziemlich die schwächsten Zahlen und immerhin ja noch ein bisschen kann er zurückschauen auf den Pokalsieg natürlich, also da hat er jetzt mehr Titel geholt als Real Madrid im gleichen Zeitraum, aber ja, speziell die aktuelle Saison läuft da natürlich sehr überschaubar. Also wenn man mal allein nicht nur auf die La Liga-Tabelle generell schaut mit Platz 9, auf die Auswärtstabelle, da ist Barca so gesehen auf einem Abstiegsplatz mit erst 2 Punkten aus diesen 4 Partien. So schlecht mit 2 Punkten erst aus 4 Auswärtsspielen war Barca zuletzt 2003. Und ja, da hat man mal wieder bei Rayo Vallecano gesehen, dass das auch wieder nicht wirklich reicht. Wenn Memphis den Elfmeter macht, sieht das natürlich nochmal anders aus, aber das hat man ja auch schon gegen Cadiz, wenn er die Chancen macht. Also die Mannschaft, ja, wehrt sich da wohl selbst oder wollte den Trainer auch nicht mehr, wenn da der Elfmeter verschossen wurde. Es wurde dann doch höchste Zeit,
dass Koeman geht. Ironisch übrigens, ne? Dass ausgerechnet Memphis, der Zögling, der ja wahrscheinlich sogar Freund von Koeman, ne? Den er unbedingt haben wollte, der gesagt hat, ich komme besonders wegen Koeman zum FC Barcelona, dass just der den Elfmeter verschießt, der letztlich dann wahrscheinlich zur Entlassung geführt hat. Denn wenn er den macht, war ja noch genug Zeit, dann könnten sie vielleicht sogar das Spiel gewinnen oder wer weiß, bei einem Unentschieden wird er vielleicht gar nicht entlassen, keine Ahnung, aber dass just dann Memphis, ne, diesen entscheidenden Fehlschuss fabriziert, der dann zu Koemans Entlassung letztlich führt, ist...
Auch Luc de Jong mit dieser Top-Chance dann auch nach dem Torwartfehler. Hätte ja auch noch Koeman retten können.
Ja, hat er eine Top-Chance? Ich kann mich gar
nicht erinnern. Ja, das war doch der Torwart ein bisschen rausgelaufen.
Ach so, dieses Überlupfte da, ja. Und dann, ja, der war schwierig, aber vorbei. Es sah auch mal wieder sehr ungelenk aus, wie er das gemacht hat. Also es gibt wohl Spieler, die sollen solche Chancen auch machen können. Aber in dem Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Ironisch, bitter natürlich für Koeman. Wahrscheinlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie sich Memphis fühlt, ne? Nach seinem verschossenen Elfmeter, was ja eh schon immer bitter ist. Ja. Dass du dann auch jetzt deinen Trainer, deinen Zögling oder deinen Unterstützer da verlierst an der Seitenlinie.
Er durch die Nationalmannschaft, hat ja schon im vergangenen Sommer, also 2020, gesagt, ich will Memphis und dann hat es nicht geklappt. Also ja, da war bestimmt auch eine besondere Beziehung zwischen den beiden, also schon da bestimmt irgendwo schade für Memphis. Aber ich glaube, du persönlich bist ja auch zufrieden, erleichtert, dass es jetzt soweit ist und wie viele Barca-Fans vermutlich auch. Also wie waren so deine Reaktionen, Gefühle?
Ja, ich habe es ja damals schon, glaube ich, gesagt, vor 2-3 Wochen. Ich habe erwartet, dass er nach Atletico entlassen wird, nach dem 0-2. Nur da kam ja Laporta zuvor, dem Spiel zuvor und der Pleite zuvor und gesagt, er bleibt. Ich war felsenfest der Meinung, wenn sie das Ding nicht gewinnen gegen Atletico, und davon sind wir ja alle ausgegangen, dann fliegt er, weil da die Länderspielpause war. Und jetzt quasi zwischen zwei Spielen, Samstag ist das nächste und Dienstag das nächste. Also enger kann ein Spielplan nicht sein, wenn du Mittwoch, Samstag, Kiew. Dienstag spielst. Keine Zeit für irgendwas, dass du nie mal ein Mannschaftstraining richtig machen kannst, weil Mittwoch war Spiel, das heißt, heute ist Regeneration, okay, ein Training gibt es und dann ist wieder Spiel. Also, dass du da den Trainer entlässt, hat mich dann überrascht aufgrund des Zeitpunkts. Ich hätte jetzt beispielsweise gedacht, okay, sie warten vielleicht jetzt zur nächsten Länderspielpause, die ja jetzt schon in eine Woche, also in 9 Tagen ist. Aber tatsächlich, glaube ich, ist dieses Kiew-Spiel in Gefahr. Mhm. Und das hat Laporta und Co. bewegt, ihn zu entlassen. Mhm. Denn das ist ein absolut, auch wieder ein Endspiel. Das musst du gewinnen. Du kannst dir nicht erlauben, das nicht zu gewinnen. Denn sonst drohst du ja wirklich auszuscheiden in der Gruppenphase. Und ich glaube, mit Blick auf dieses Spiel, deswegen haben sie jetzt so abrupt die Reißleine gezogen. Ich glaube, das Alaves-Spiel ist ja mehr oder weniger wurscht, ne? Weil Ligaspiele gibt es ja noch genug und du kannst ja da nicht...
Zu Hause wirst du schon
gewinnen. Da kannst du jeden aufstellen an die Seitenlinie, okay. Ja. Aber ich glaube, die hatten so Schiss, dass dieses Kiew-Spiel jetzt in die Hose geht, dass sie jetzt die Reißleine gezogen haben. Und nach dem Alaves-Spiel wäre es ja noch knapper gewesen. Also die wollten jetzt zumindest ein bisschen eine halbe Woche Luft. Und ich glaube, das war so der Grund. Überrascht dementsprechend grundsätzlich natürlich kein Stück. Aber der Zeitpunkt war dann etwas überraschend. Vor allem weil er normalerweise Laporta in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat, wir keine vorschnelle Entscheidung und er hat eine Margin of Error und ein bisschen Spielraum und so und hat ja zwei der vermeintlichen drei Endspiele gewonnen gegen Valencia und Kiew Hinspiel.
Ja.
Aber ja, Klassiko und Rayo zwei Pleiten ineinander, dann kam die Reaktion oder die Konsequenz daraus.
Ja, und wie ich immer sage, als Koeman diese denkwürdige Pressekonferenz hat, wo er nur vorgelesen hat, von wegen keine Wunderdinge erwarten, das hat ja Koeman so gesehen auch damit akzeptiert, das so hingenommen, von wegen, es wird jetzt kein spektakulärer Fußball gespielt, also die Art und Weise wird jetzt nicht spektakulär und auch die Ergebnisse werden schwierig. Deswegen war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt passiert, weil dazu kommen ja auch noch, also ohne drei super wichtige Spieler wie Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, wir hatten ja alle, glaube ich, unentschieden getippt gegen Rayo, dass es dann die Niederlage geworden ist, gut, Elfmeter verballert.
Ich ärgere mich übrigens ein bisschen aus zweierlei Sicht.
Dass sie nicht Mut genug hatten.
Naja, erstens das. Also ich hatte ja wirklich sogar das Gefühl, die können verlieren. Ja, habe mich dann nicht getraut, verlieren zu tippen, sondern unentschieden. Aber dann hatte ja Memphis mein 1:1 auf dem Fuß. Also auch mit Blick auf unsere Tiki-Taka-Tipps. Ne, hat es mich ja fast schon doppelt geärgert. Verloren haben sie und irgendwie nicht getraut. Und unentschieden ging es auch nicht aus. Also ja. Naja, aber Spaß beiseite. Ich hätte ihn nochmal... Für mich kommt es auch zu spät und der Zeitpunkt ist unglücklich. Man kann natürlich sagen, mit Blick auf Kiew-Spiel, wenn das wirklich das jetzt absolut Wichtigste ist, dann wurde er gerade noch rechtzeitig entlassen. Wenn sie aber gewinnen sollten, damit Dienstag muss man abwarten. Ja. Also es kann sein, gerade rechtzeitig, es kann natürlich auch sein, wirklich zu spät. Man hätte ihn in der Länderspielpause, in der letzten Nacht im Atletico-Ding. Und das war ja, glaube ich, diese denkwürdige Pressekonferenz, wo er nur sein Ding da vorgelesen hat, war ja, glaube ich, vor Atletico, oder? Oder war das nochmal eine Woche vorher? Also auf jeden Fall, als ich die geschaut habe und das gesehen habe, dachte ich mir, ey, jetzt ist er weg. Das kann Laporta nicht gefallen. Da gab es auch eine Stichelei gegen Laporta, meine ich rausgehört zu haben. Ich hätte wirklich gedacht, das war's. Und deswegen im Endeffekt, kann man sagen, 2, 3, 4 Wochen zu spät. Aber vielleicht mit Blick auf Kiew, vielleicht noch rechtzeitig, muss man abwarten.
Ja. Wir erinnern uns ja auch bei Laporta im Sommer. Er hatte ja so mehr oder weniger einen Nachfolger gesucht, dann nichts gefunden. Da gab es ja diesen einen Tweet von Koemans Berater von wegen, wenn man wen heiraten will, aber dann doch erst noch schaut, ob man vielleicht was Besseres findet. Also ja, das ideale Verhältnis war da natürlich nie. Und Koeman ist da bestimmt auch einer, der öfter mal aneckt. Und du hast ja immer gesagt, er ist manchmal auch zu ehrlich, zu offen, zu bockig vielleicht und zu wenig offen für Änderungen. Und Ricky Putsch auf der Bank gelassen und so weiter. Egal, ich finde es jetzt eben sehr spannend, was soll jetzt der Interimstrainer da überhaupt rocken, weil es ist jetzt auch nicht so, dass Bachschuan, dass der schon ewig im Verein ist. Also der ist jetzt auch seit Sommer erst bei der zweiten Mannschaft dabei, kennt da natürlich den einen oder anderen Gavi, aber auch diesen ja meistens bei der ersten Mannschaft. Also da glaube ich jetzt auch nicht, dass er so schon den Draht zu Busquets, zu Piquet und so weiter hat. Deswegen glaube ich, kommt es jetzt wirklich auf da diese Veteranen an, dass die sich teilweise selbst mit aufstellen. Das ist Hauptsache erstmal irgendwie gegen Alaves im Heimspiel die 3 Punkte einfahren, wie die in die Spur kommen. Aber ja, jetzt als Interimstrainer, wie sollst du diesen Scherbenhaufen auch weiter ohne Araujo, Pedri, De Jong, wie sollst du da die Mannschaft sofort wieder in die Spur kriegen? Das ist doch, für mich ist das ein Himmelfahrtskommando.
Die Hauptsache war Kuhmann loswerden. Die Mannschaft. Ja, ich meine das gar nicht böse oder so, sondern die Hauptsache war quasi die Mannschaft befreien von dieser Last, denn es war eine Last. Ich habe sogar gelesen, dass jemand geschrieben hatte, für Kuhmann selbst war es auch eine Last, und da bin ich mir sicher, dass es war. Immer dieser Spießrutenlauf bei allen, bei jeder Pressekonferenz, immer Nachfragen zu seiner Jobsicherheit, zu seiner Zukunft. Das kann ja für ihn auch nicht gut gewesen sein. Das belastet natürlich eine Mannschaft auch. Die Mannschaft wirkte sehr grundsätzlich, muss man ja trotzdem sagen, komplett verunsichert. Also gegen Rayo hatten sie genug Chancen zu gewinnen. XG war irgendwie 3-1 oder so. Also sie hätten das Spiel gewinnen müssen eigentlich. Ja. Also es lief auch unglücklich. Ja. Aber du hast trotzdem gemerkt, die Mannschaft ist verunsichert, hat keinerlei Selbstvertrauen in sich, hat auch irgendwie keinen Plan, wie sie spielen soll. Und der Trainer kann da, dieses erreicht die Mannschaft nicht, ist es so ein ausgelutschter, abgedroschener Satz. Aber ich glaube, das trifft zu. Der hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und deswegen ist es für die Mannschaft eine Befreiung, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist. Sprich, es ist fast schon egal, wer am Samstag zumindest auf der Bank sitzt, Hauptsache nicht mehr er, so ein bisschen, also ohne ihm Kuhmann gegenüber respektlos zu sein, aber ich glaube, das war so die Hauptgeschichte. Baruan selbst kann natürlich nichts machen, plus, der hat jetzt auch nicht überzeugt unbedingt bei Barca B, die haben auch einen sehr überschaubaren Saisonstart hingelegt. Sondern
noch besser als die Castilla.
Ja, aber trotzdem enttäuschend ohne Ende. Ja. Aber es ging, wie gesagt, darum, jetzt der Mannschaft das Alibi zu nehmen, dass Kuhmann, also jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr da ist, da ein bisschen die Mannschaft befreit wird davon. Einfach ein frischer Wind kommt und nochmal, manchmal reicht es ja schon, den Trainer wegzunehmen, dass eine Mannschaft ein bisschen eine Reaktion zeigt. Also ich glaube, es ist eine kleine Befreiung, aber natürlich, du musst jetzt die Weichen stellen. Denn nochmal, Alaves hin oder her, da könnte wahrscheinlich auch der Busfahrer die Mannschaft trainieren. Das müsstest du so oder so gewinnen, aber das große Spiel, das wichtige Spiel ist Dynamo Kiew am Dienstag. Da geht es um alles und davor habe ich weiterhin ein bisschen Angst und Bange. Weil in der Liga ist, also auch wenn du jetzt wieder nicht gewinnst gegen Alaves, ist ja kein Selbstläufer, um Gottes Willen, will jetzt Alaves nicht unterschätzen, aber du kannst es in der Liga halt wieder korrigieren. Ne? So. Aber in der Champions League halt eher nicht. Und deswegen ist das große Problem.
Okay, ich wollte noch kurz bei Sergi Bachuan sagen, der wird jetzt natürlich den wenigsten was sagen. Der hat auch mal früher bei Barca gespielt, auch bei Atletico, dort 2005 seine Karriere beendet, seine Trainerstation überschaubar erfolgreich gewesen. Ein paar Spiele bei Almeria, ein paar Spiele bei Mallorca. Und jetzt ist er eben im Sommer zur zweiten Mannschaft gekommen. Dort hatte ja Barca B eigentlich eine sehr erfolgreiche Aufstiegssaison in diese neu gegründete dritte Liga. Also sprich, da hat die Mannschaft teilweise furios gespielt. Jetzt ist es aktuell 13 Punkte aus 9 Partien. Das macht Platz 11 von 20 in dieser neuen dritten Liga. Also auch da überschaubar. Aber ja, es ist eben spannend, weil der Sergi Bachuan hat jetzt eigentlich nichts zu verlieren. Der hat jetzt, schätze ich mal, diese 3 Spiele, Alaves Kiew und dann auch bei Angstgegner oder Favoritenschreck Celta Vigo am letzten Spiel vor der Länderspielpause. Und bis dahin ist dann bestimmt, dass man sich dann geeinigt hat mit einem Nachfolger. Da kommen wir dann gleich drauf, wer da der Top-Kandidat ist, aber das macht es jetzt spannend, wenn da so ein No-Name ist, ob der irgendwie diese Chance nutzen kann.
Also mich hätte es, oder ich wäre zuversichtlicher, wenn nicht Sergi der neue oder der Interimstrainer wäre, der von Barça B hochgezogen wird, sondern sein Vorgänger. García Pimienta, der grandiose Arbeit bei Barça B geleistet hat, seit Jahren, der wirklich diesen Verein lebt und diese Fußballphilosophie vorgelebt hat und der aus absolut unerfindlichen Gründen entlassen wurde im Sommer, um durch Sergi Bachuan ersetzt wurde, der halt einfach, so muss man sagen, Kumpel von Laporta ist. Also es gab keine sportlichen oder nachvollziehbare Gründe, warum da der Coach der zweiten Mannschaft ausgetauscht wurde. Ja, wenn jetzt Pimienta, wie gesagt, jetzt der Interimstrainer wäre, da könnte ich mir und auch viele Barca-Welt-User und Fans, die bei uns kommentieren, die hätten sich sogar vorstellen können, dass der grundsätzlich übernimmt. So einen tollen Job hat Pimienta gemacht bei Barca B. Sergi Bauern ist wirklich nur ein Platzhalter, einfach nur ein anderer, der nicht Kuhmann heißt, der jetzt irgendwie voraussichtlich, wie gesagt, in die Länderspielpause Barca führt, denn wir können es ja voraussagen, der Top-Favorit oder schon mal ansprechen, der große, große Top-Favorit ist Xavi, die Vereinslegende, die dann vielleicht aus Katar zurückkommt. spanische Medien sind sich da komplett einig, dass er ja die Nummer 1 auf der Liste ist und auch vermeintlich schon designierter Koeman-Nachfolger, aber hat keine Klausel im Vertrag.
Bei so wie Koeman damals
bei genau, beim Al-Sadd Sport Club. Sprich, da musste verhandeln, da musste auf Wohlwollen des Scheichs oder des Emirs setzen.
Vertrag noch bis 23.
Vertrag bis 23, also dementsprechend, wie gesagt, mit Blick auf jetzt Samstag und dann Dienstag und dann geht es ja wieder, glaube ich, Samstag gegen Celta. Du hast keinerlei Zeit für irgendwas, deswegen wird das schwierig und ich befürchte oder glaube auch, dass Sergi Barjuan da jetzt 3 Spiele bekommt und nicht nur 1 am Samstag, weil so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen bei Xavi.
Was aber vielleicht auch ein neuer Trainer einfach braucht, der braucht halt auch erstmal diese eine oder zwei Wochen Vorbereitung, Länderspielpausen, wirklich die Mannschaft kennenzulernen. Xavi ist ja jetzt auch länger raus oder auch wenn es jetzt ein Conte, Löw, Ten Hag, wer auch immer werden sollte. Also ich finde das schon gut, dass er nicht gleich übermorgen sein erstes Spiel hat und dann schlechte Presse kriegt, wenn das Spiel auch schief geht. Also es ist für mich ist das ein Himmelfahrtskommando, weil die Mannschaft einfach am Boden ist. Du hast viele Verletzte, wenig Hoffnung mit Luke de Jong und den Braithwaites und so weiter, dass da gleich wieder das Blatt komplett gedreht wird. Und auch jetzt Busquets und Piqué sehe ich da nicht so, dass sie da das große Feuer haben, jetzt nochmal komplett alles neu zu machen. Also ich sehe das echt schwierig und deswegen ist mein Take, meine These, Xavi ist, nachdem Xavi ja schon zweimal abgesagt hat, bevor Setien kam und ich glaube auch bevor Koeman kam, hat er ja Barca schon zweimal abgesagt, von wegen, nee, es ist zu gefährlich, zu riskant, er ist schön blöd, wenn er jetzt zusagen würde, denn jetzt ist auch noch Messi weg und Griezmann und jetzt zusagen unter der Saison, ohne Saisonvorbereitung, das kann doch eigentlich nur schief gehen.
Gute Einwände natürlich, Also grundsätzlich gibt es da verschiedene Sichtweisen. Du kannst natürlich sagen, vielleicht ist nicht mehr drin mit der Mannschaft. Also gibt bestimmt auch Leute, die sagen, auch wenn sie in der Unterzahl sind, Koeman hat mehr oder weniger das Normale erreicht, weil die Mannschaft ist geschwächt. Also Verletzte, Abgänge, Messi, Griezmann etc. Vielleicht ist nicht groß mehr drin. Das ist auch irgendwo legitim, denn wenn du übrigens jetzt guckst, gegen Rayo liegen sie hinten, müssen gewinnen und wer macht sich warm und wer wird eingewechselt? Yusuf Demir, 18-Jähriger, der 3 Pflichtspiele auf dem Buckel hat, Gavi, ein 17-Jähriger und Luke de Jong, unlucky Luke de Jong. So. Also wenn die drei dich retten sollen, dann spricht das ja schon Bände und da kannst du ja Koeman nur bedingt einen Vorwurf machen. So, aber natürlich steht unterm Strich trotzdem, sind die Ergebnisse katastrophal und trotzdem, auch wenn der Kader so schwach ist und jung und die Mannschaft ist komplett im Umbruch, das stimmt ja alles, aber du musst ja trotzdem mit diesem FC Barcelona besser sein als Rang 9 und besser sein als 4 Spiele aus 10 La Liga Spielen. Also das ist ja wirklich katastrophal durchschnittlich schlecht und selbst mit dieser Mannschaft ist mehr drin. Sprich, Koeman hat es schwer und die Mannschaft ist im Umbruch und die Mannschaft ist jung und unerfahren und hat enorme Probleme und ist schlecht zusammengebaut und kein Geld, alles richtig und Verletzungen, aber es ist trotzdem mehr drin mit der Mannschaft. Also er hat trotzdem einfach enttäuscht. Ich habe es übrigens im Artikel in der Entlassungsnews geschrieben, weil ich das interessant fand. Der Punkteschnitt von Koeman ist 1,96 unter 2 in seinen 67 Spielen. Der von Setien, der ja auch ziemlich katastrophal war, ist besser. Der kommt auf 2,08. Der von Tata Martino, der ja damals auch eine Katastrophenentscheidung war, der kommt auf 2,22. Also selbst als die zuletzt wirklich schlechten Trainer bei Barca, die alle enttäuscht haben etc., selbst da ist Koeman noch wesentlich schlechter vom Punkteschnitt. Und das zeigt schon auf, seine ganzen Ausreden und so, auch wenn sie natürlich immer irgendwo legitim sind, dass die Mannschaft jung ist und Verletzte und etc., aber er hat trotzdem einfach enttäuscht, weil du kannst verlieren, du kannst ein bisschen ab und zu, es gibt Spiele, in denen kannst du nicht gewinnen. Gegen Bayern hätte wahrscheinlich kein Trainer, nicht mal Guardiola mit der Mannschaft was holen können, wahrscheinlich so. Aber immer wieder hier enttäuschen bei Cadiz und jetzt gegen Rayo und 0-3 bei Benfica, das hast du ja trotzdem gesehen. Du hast ja trotzdem gesehen, dass die Mannschaft einfach nicht mal ihr Potenzial, das nicht hoch ist, aber nicht mal annähernd ausschöpft. Ja. Und deswegen war es absolut überfällig, dass er geht. Der Koeman.
Okay. Uns hat der Tom17 geschrieben, einer unserer Patreons. Hey, was glaubt ihr, wer Koemans Nachfolger wird und wie würdet ihr zu Xavi stehen? Ich halte extrem viel von Xavi, er ist ja auch in Katar extrem erfolgreich, was man so liest. Also da will er unsere Meinung einholen. Ich schaue nur kurz, Xavi ist ja seit 2019 dabei als SAT aktiv, hat von 89 Spielen 61 gewonnen, nur 16 verloren, auch einen guten Punkteschnitt mit 2,2, ist glaube ich amtierender Trippelsieger oder sowas, also sowohl Liga als auch Pokal, als auch dann den Liga Cup oder was auch immer das ist. Es ist nicht so, dass wir uns groß da in der Qatar Stars League auskennen, außer ich weiß eigentlich nur, dass Santi Cazorla unter ihm spielt, also hast du da schon mal einen kleinen Cheatcode auf dem Platz, aber ja, das ist im Endeffekt eine erfolgreiche Zeit, die er da glaube ich hat, aber natürlich nicht mal ansatzweise auf hohem Niveau und fern der Öffentlichkeit des Drucks. Also das wäre nochmal schwierig. Ja, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Das ist ja genau das. Tom sagt das ja richtig. Er ist in der Liga super erfolgreich, spielt auch tollen Fußball, was ich so mitbekomme, aber das sind halt Ausschnitte auf Social Media und auf Twitter, da kriegst du ja ab und zu mal, ne, ein Videosnippet eingeblendet, wo sie ja wirklich Tiki-Taka spielen und dann denkst du dir auch, boah, wenn Xavi mit dieser Katar-Mannschaft da, die ja Santi hat und ich glaube noch einen anderen Ausländer und ansonsten ja nur katarische Spieler, wenn die so einen Fußball spielen können oder wenn der so einen Fußball spielen lässt, was ist dann mit Barca möglich? So, dabei erwischst du dich natürlich immer, das zu denken, aber ich kann mir ja niemals anmaßen, das einzuschätzen, was er da leistet. Ich habe ja kein Spiel über 90 Minuten, nie mal über 5 Minuten gesehen von Xavis Al-Sadd-Team, von daher kann ich mir das unmöglich anmaßen und deswegen ist es natürlich brutal risikoreich, da jemanden zu holen, der noch nicht im europäischen Topfußball trainiert hat. Genauso wie wenn du sagst, du hättest jetzt bei Real Madrid Raul hochgezogen von der zweiten Mannschaft, von der Castilla oder so. Ja. Es ist einfach riskant. In dem Fall von Jugendmannschaft zu Profimannschaft oder im anderen Fall eben aus einer, ja, nicht mal Top 50 Liga wahrscheinlich, in eine der Top 4 Ligen der Welt. Das ist riskant. Das ist, man weiß nicht, es kann gut gehen. Bei Guardiola damals ging es ja super. Genau. Auch bei Zidane hat es ja grandios geklappt. Aber es kann halt auch schief gehen, natürlich. Und deswegen ist das, möchte ich mir nicht anzumaßen, zu sagen, oh, Xavi ist bereit. Oder zu sagen, das wird auf keinen Fall was. Es ist.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Also es gibt diese perfekten Beispiele, Guardiola und Zidane. Ja, aber Guardiola hatte diesen Jahrhundertjahrgang und damit einfach komplett alles neu gemacht. Und Zidane hatte auch so eine Mannschaft, die einfach bereit war zu explodieren. Irgendwie so Ronaldo, Bale, die wussten nicht so, können wir jetzt, wie machen wir das? Da ist einfach die Mannschaft explodiert und jetzt eben Real noch nicht so weit, dass Raul da im Sommer hätte übernehmen können, wäre auch zu riskant gewesen für mich. Und gleich ist jetzt bei Barcelona Mannschaft am Boden, die einen zu alt, die anderen zu jung. Da glaube ich, wäre es besser, wenn die Mannschaft schon irgendwie ein, zwei Jahre weiter zusammengewachsen ist, der Umbruch weiter vollzogen ist, damit dann Xavi nicht verheizt wird. So hat es, glaube ich, der Tom auch geschrieben mit dem Verheizen.
Die großen Bedenken, die ich bei Xavi eher habe, ist tatsächlich, dass er auf seine alten Kumpels und Kollegen trifft. Also sprich, er trainiert jetzt.
Viele sind noch nicht mehr da.
Naja, aber er trainiert jetzt Piqué, er trainiert jetzt Busquets, um jetzt Jordi Alba, um mal drei zu nennen, mit denen er einfach zusammengespielt hat. Und Umbruch heißt ja auch, turn the page. Also du versuchst was Neues zu machen.
Entscheidungen.
Und dann, und das sind dann unangenehme Entscheidungen. Und kann Xavi, wirklich wahlloses Beispiel, jetzt sagen, hier Busquets, was ich da bei Rayo gesehen habe, dieser Katastrophenfehler, du bist nicht mehr gut genug, du bist jetzt nur noch, also nicht, du sitzt komplett auf der Bank, sondern du spielst halt ab und zu, aber nicht mehr jedes Spiel 1000%ig Stamm. Kann Xavi das seinem Ex-Kollegen und Kumpel und Ex-Mitspieler Busquets so transportieren oder traut er sich, diese Entscheidung zu treffen, falls er finden sollte, dass es die richtige ist? Da sehe ich eher die Problematik. Auch Piqué beim Gegentor hat ja auch, also sieht ja auch nicht, ist ja eh nicht der Jüngste. Und da sah auch sehr alt aus, um
wie ich
da
immer
zu bleiben.
Sagen,
ne? Also
gegen den eh alten Falcao.
So, also sprich, du könntest auch sagen, boah, was die Mannschaft braucht, ist wirklich jetzt ein Umbruch. Vielleicht kommt er ein Jahr zu früh. Du müsstest quasi Xavi nehmen, wenn diese Achse nicht mehr da ist, mit der er zusammengespielt hat. Das ist so mein
Problem. Damit er Saisonvorbereitung hat, einen Kader sich zusammenstellt.
Genau. Und deswegen, also ich sage jetzt um Gottes Willen niemals, er soll jetzt Piqué und Busquets absägen, bin ich nicht der Meinung. Aber die schweren Entscheidungen, die man irgendwann treffen muss, vielleicht auch noch nicht jetzt, aber erst im Sommer oder im nächsten Sommer, die Entscheidungen stehen ja trotzdem da, ne? Die müssen ja getroffen werden, wenn er da ist. Traut er sich, die zu treffen? Kann er dann einem Piqué sagen, Junge, jetzt eher schon mal, ich setze auf Araujo und Garcia oder was auch immer. Da sehe ich hauptsächlich das Problem. Und ansonsten natürlich trotzdem die Unerfahrenheit. Also, katarische Liga, schön und gut. Aber A, eine spanische Mannschaft zu trainieren, B, eine spanische Spitzenmannschaft, wo der Druck ein ganz anderer ist, weil der muss ja trotzdem Titel gewinnen, wenn auch nicht in dem Jahr, aber im nächsten. Und C, Champions League, also Dreifachbelastung, alle drei Tage ein Spiel haben, da reden wir auch von Matchvorbereitung etc., die du ja einfach nicht gewohnt bist, weil du sie noch nicht hattest. Ne? Ja. Also auch, ja, ich sehe da, wie gesagt, auch einige Fragezeichen, die auch Tom anspricht, unser Patreon, und die auch legitim sind und die auch ja, problematisch sind und die auch bei mir ein bisschen so Restfragezeichen da lassen, dass ich sage, er ist jetzt nicht der 1000-prozentige Heiland, sondern man wünscht sich
irgendwann
das natürlich.
Bestimmt.
Man wünscht sich das natürlich. Und natürlich Vereinslegenden, die eine bestimmte Philosophie haben, in dem Fall, ne, Tiki-Taka, Kurzpassspiel, all das, was sich Barca wünscht. Und natürlich denkt man dann immer schön in blau-roten Farben und hat Tagträume, aber boah, vielleicht ist es nicht ganz so traumhaft, ne? Zumindest am Anfang. Also. Ja.
Dann sind wir noch beim Thema andere Kandidaten. Wir hatten da bei Tiki-Taka auch so eine Twitter-Umfrage, also was die User glauben, wer Koeman beerben könnte. Da ist natürlich Xavi mit 75% der Top-Kandidat. Dann bleiben noch 6% für Roberto Martinez, Erik ten Hag 5% und noch jemand anderes kriegt 13%, egal ob das jetzt Conte ist oder Löw. Was meinst du denn? Wer könnte, sollte man sich mit Xavi nicht einigen können und er vielleicht auch wieder absagen, nee, ist mir zu heiß, wer könnte denn dann?
Das könnte übrigens auch sagen, dass ihn Al-Sadd einfach nicht aus dem Vertrag lässt. Ne? Also es gibt, er hat ja keine Klausel und es gibt angeblich eine Vereinbarung, Gentleman's Agreement, dass er mit seinem Club gesagt hat, hey, wenn eines Tages Barca kommt, dann lass mich bitte aus dem Vertrag. Aber die können ja auch sagen, ja, hier unter Saison nicht, können wir gerne machen. Ja. Saisonende oder Winterpause. Und vielleicht sagt dann Barca, boah, Winterpause, das ist uns zu lang. Wir brauchen jetzt jemanden wegen der Champions League. Und damit wir nicht völlig hier die Champions League, also auch in der Liga verpassen, und dann holen sie vielleicht einen anderen. Ne? Das kann ja auch sein. Also man muss sich auch erstmal einigen. Ich persönlich fange es mal andersrum an. Ich hoffe, es wird nicht Roberto Martinez, weil bitte nicht. Also der Belgien-Nationalcoach, alle Spiele, die ich von Belgien sehe, never ever ist der, es ist Koeman in katalanisch so ein bisschen. Also trainiert jetzt die Belgier, aber er ist ja auch Katalane. War auch bei Everton, glaube ich, damals. Das ist nicht groß anders. Der ist natürlich ein bisschen taktisch versierter und so, aber voll oft stellt sich Belgien nach Führung hinten rein, kontert und also das ist nicht der Fußball, den ich sehen will. Den auf keinen Fall. Ich persönlich hätte tatsächlich gedacht oder würde mir fast schon wünschen, 2 Jahre Ten Hag und dann Xavi. Dass wir, wenn Piqué weg ist, wenn Busquets weg sind, der komplette neue Umbruch in, ja, von mir aus 2 Jahren oder 3 Jahren. Und dann kann Xavi schon mal nach Europa und das wäre so, glaube ich, in der optimalen Welt, wahrscheinlich auch von Laporta übrigens, der man munkelt auch schon, sich eigentlich wünscht, dass Xavi mal in Spanien trainiert oder zumindest in Europa. Wurscht, ob er dann Girona übernimmt oder Barça B oder Sassuolo oder irgendwie sowas und da mal hier ein Jährchen Europa League spielt, ein bisschen erste Liga und dann kann er in 2-3 Jahren kommen. Ich glaube, das wäre auch von Laporta das Wunschszenario, aber ja.
Ich hab gleich bei Ten Hag so den Einwand, warum sollte er jetzt so ein Risiko mit Barca eingehen? Der ist ja mit Ajax deutlich Tabellenführer, spielt eine perfekte Champions League Gruppenphase bisher. Also die sind ja aktuell voll wieder im Aufwind. Also der hat ja da wieder Erfolg und der wird auch in 1 oder 2 oder 3 Jahren immer noch Top-Angebote kriegen von Bayern oder wo auch immer Bedarf sein wird. Also er hat jetzt nicht den Druck, bei Barca zu sagen, es ist jetzt nicht diese einmalige Gelegenheit. Und da eben wieder meine These als Top-Trainer. Tust du dir keinen Gefallen, wenn du aktuell Barca dazu sagst, egal ob es jetzt Conte ist oder ja, vielleicht auch Martinez oder eben so ein Ten Hag. Zu heiß.
Also bei Ten Hag selbst ist natürlich, warum sollte er Ajax, also grundsätzlich gesprochen, unabhängig davon, ob jetzt Angebote existieren oder nicht, da ging es ja nur um Name-Dropping oder um eine Person, die ich mir wünschen würde oder die ich cool finde als Trainer. Warum sollte er Ajax verlassen mitten in der Saison, die sind auf Kurs Meisterschaft, die sind auf Kurs Achtelfinale Champions League, die hauen einfach Dortmund weg, also die könnten auch eine der Überraschungen sein, die bis ins Halbfinale wieder kommt, wie damals, also der baut wieder enorm was auf, warum soll der die jetzt grundsätzlich verlassen, selbst wenn Barca kommt, so, das ist das eine. Im Sommer ist es zu spät, Barca braucht jetzt jemanden, deswegen ist das eh das Thema, Trainer, der woanders angestellt wird, ja, fast unmöglich oder utopisch, und dann ist die nach wie vor die Barriere, Sprachbarriere da, weiß nicht, ob der Spanisch kann und kann es mir nicht vorstellen und Barca braucht trotzdem den Spieler, der einfach diese Sprache spricht, weil ich glaube nicht, dass sich mit Busquets irgendjemand unterhalten kann, der nicht Spanisch oder Katalanisch spricht. Also das ist einfach ein Thema bei Barca immer, du brauchst Trainer, die einfach dieser Sprache mächtig sind, die auch irgendwie die Kultur der Mannschaft und des Vereins verstehen und ne? Das Ganze plus Laporta will jemand mit Stallgeruch. Also der will jemanden, der den Verein auswendig kennt, der vielleicht sogar da gespielt hat, der Barca-Vergangenheit hat, dieser typische Stallgeruch, das ist Laporta, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist auch irgendwo dem Barcelonismo, glaube ich, selbst wichtig. Und sowas verkörpert halt Xavi. Das hat ja auch Koeman verkörpert damals, als ihn Bartomeu geholt hat, ne? Der ja den Verein stabilisieren sollte. Das war auch eine Legende, hat bei Barca gespielt, kennt den Barcelonismo, Holländer, ne, lässt vermeintlich den Fußball spielen, auch wenn es ja nicht immer der Fall war oder nicht so oft der Fall war. Aber ja, dieses vermeintlich Romantische, diese Nostalgie, die man verbindet damit, ich glaube, das ist Laporta auch super wichtig. Und deswegen glaube ich, Ten Hag, selbst wenn er available wäre, ist einfach schwierig zu verkaufen oder wird dann wahrscheinlich nicht klappen. Aber vom Trainer her selbst wäre das vielleicht sogar meine Wunschlösung irgendwo, weil er sich eben in der Champions League bewiesen hat, weil er grandiosen Fußball spielen lässt mit Ajax, weil er erfahren ist. Ja. Das Einzige ist eben nur die Sprache, die mir Sorgen bereitet, weil ich nicht weiß, ob er Spanisch spricht.
Wird ja mittlerweile auch viel Niederländisch geredet bei Barca. Ich hätte noch eine Frage, Nachfolgerkandidaten. Rein theoretisch ein Comeback, weil er hatte ja durchaus Erfolge. Das Spiel war nie so ganz attraktiv,
ich weiß, was jetzt
aber
kommt,
Ernesto Valverde.
Ja, ich habe es heute gelesen. Ja. Ich glaube, ein Journalist aus Madrid hat das, also kein realer Journalist, sondern englischer, hat das aus, durchaus spitz, finde ich, hat das angemerkt, weil die Coolés ja auch sehr, sehr unzufrieden waren mit Valverde. Ja. Und auch der damals ja viel zu spät entlassen wurde, muss man ja auch sagen. Ja. Also der hätte ja nach dem Desaster in Liverpool. Genau, im Sommer dann entlassen werden müssen. Ja. Und dann haben sie ihn durchgezogen bis, was war es, November, Dezember und dann kam ja Setien, ne? oder bis Januar und dann kam Setien, also auch zu spät. Aber ja, das, tatsächlich hat er einen wesentlich besseren Punkteschnitt von 2,23 übrigens. Also tatsächlich sogar ziemlich gut im Nachhinein. Aber da war halt der Fußball so...
Sachlich
ist ja fast schon gelobt, ne? Er war ja teilweise stinklangweilig und wenn sie 2-0 geführt haben, haben sie ja gar nichts mehr nach vorne gemacht, so wegen, ja, die letzten 60 Minuten kommen, die verwalten wir jetzt, also da konntest du ja in die Küche gehen und dir Nudeln kochen und dann hast du am Ende geschaut, wie steht's in der 90. Ah ja, 2-0 gewonnen, passt, so, also das ist ja auch nicht Sinn der Sache gewesen. Plus, was du jetzt brauchst als Verein und tatsächlich auch als Präsident des Vereins, ist Aufbruchstimmung. Also, neues Lebenselixier in die Mannschaft pumpen, in den Verein pumpen. Ne? Neues Blut, frisches Blut. Euphorie entfachen. Und das würdest du, all das würdest du nicht mit einem Comeback von Ernesto Valverde schaffen. Auch wenn ich jetzt sage, sportlich gibt es vielleicht wirklich Argumente zu sagen, dass jemand, der die Mannschaft kennt, der den Verein kennt, die Mannschaft konsolidiert, der erfahren ist, der all das mitbringt, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also Interimstrainer, weil werde bis Sommer und dann Xavi, würde ich sagen, höre ich mir an und denke ich drüber nach. Aber
ich glaube, er hat es sich auch ein bisschen mit Messi verscherzt und wenn Messi sagt, nö, der wird, bleibt nicht mehr Trainer, dann ist der Trainer schon verloren. Na gut, es war jetzt wirklich nur so ein Gedankenspiel, glaube ich.
Ich finde den Gedanken grundsätzlich legitim, denn du musst ja trotzdem fragen, also Xavi haben wir jetzt thematisiert, ist halt, ne, du musst ihn ja trotzdem erst aus dem Vertrag rausbekommen und dann wann? Wann ist das der Fall, etc.? Oder will er überhaupt? Also ich glaube schon, dass er will diesmal, aber und dann selbst wenn das, du musst ja trotzdem immer einen Plan B in der Schublade haben, also immer grundsätzlich. Und dann in Spanien ist halt einfach ein Plan B schwierig, weil wir wissen ja, jeder Trainer darf in einer Saison, jeder spanische Trainer, eine Mannschaft immer nur einmal trainieren. Sprich, du kannst jetzt nicht zu Villarreal gehen und sagen, ja, wir kaufen dir jetzt Emery weg. Also kannst du qua Statuten nicht. Sprich, du kannst nur jemanden nehmen, der keinen Job hat. Ja, wie viel gibt es denn da? Die halbwegs...
Pablo Machin.
Die Kragen... Kike Setien.
Abelardo Fernandes.
Ja, aber ne, du kannst halt nur jemanden, der keinen Job hat, wenn du sagst, boah, ich versuche jetzt Sommer überbrücken und ganz ehrlich, da wäre dann Valverde und da gebe ich dir recht, dann wirklich die beste Wahl, wenn du sagst, ne, ich brauche jetzt einen Nothelfer, einen Feuerwehrmann.
Der irgendwie funktioniert bis Saisonende, Champions League Qualifikation sicher macht,
egal wie.
Und dann Neustart. Auch da eben wieder meine These, jeder Top-Trainer, also großer Name wie Conte, wie Xavi eigentlich auch, wäre das zu riskant, die Mannschaft jetzt zu übernehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer da kommen wird dann zur Länderspielpause oder so. Ich freue mich aber auch schon dann auf die Kommentare drauf von vielleicht manchen Barca-Fans von wegen, oh, der vertritt wieder die Cruyff-Werte. Ja, das wurde aber genauso auch bei Setien und Koeman gesagt. Also Kalmar, liebe Leute, vielleicht muss der FC Barcelona nicht immer nur nach hinten schauen, wie es war und wie zurück zu den Wurzeln, sondern einfach auch wirklich neu anfangen, Steine umdrehen, Piqué, Busquets, ja, unangenehme Entscheidungen treffen.
Was ja, aber das geht ja, natürlich, aber das geht ja grundsätzlich, also erstmal muss man immer alles hinterfragen und immer ne, jeden Stein umdrehen und gucken, was kann man verbessern, woran hapert es, was wird nicht gut gemacht. Also innerhalb der Mannschaft, aber auch drumherum, also auch Match Preparation. Du kannst natürlich thematisieren, warum sind alle immer verletzt bei uns, also bei Real ja übrigens auch ständig. Jetzt ist Pedri wieder Rückschlag, wie sie alle heißen, ne? Ständig.
Fati war auch wieder, ja.
Genau, da kannst du ja auch hinterfragen, so von wegen, muss mal nicht komplett frischer Wind auch in die, ja, was die Physios anbelangt, was die Fitnesscoaches, was grundsätzlich, ne, dass das den Staff anbelangt, so. Aber das kannst du halt schlecht mitten in der Saison machen. Und erst recht nicht mitten in zwei englischen Wochen. Das ist ja das Thema. Deswegen bleibt es ja so schwer und deswegen ist ja der Zeitpunkt so kritisch auch irgendwo. Weil in der Länderspielpause hast du immerhin deine 10, 12, 14 Tage Zeit, halbwegs Zeit, um irgendwas zu verändern. Winterpause gibt es ja in Spanien eh nicht. Also vielleicht eine Woche, ich weiß gar nicht, ich habe auf den Spielplan nicht geguckt. Aber grundsätzlich unter der Saison, egal wen du installierst, egal wen du holst, ist das einfach eine heikle Sache. Und übrigens interessant, Laporta hat noch nie unter der Saison einen Trainer entlassen. Also auch für ihn ein Novum. Erstmals gut, das war damals nicht nötig. Pep war ja herausragend und hat sich ja dann einfach so verabschiedet, weil er gesagt hat, ich bin ausgelaugt. Aber auch für Laporta quasi. Ne? Ungewohntes Terrain und eine ungewohnte Situation, mit der er auch erstmal zurechtkommen muss.
Ja, okay. Na gut. Der FC Barcelona jetzt eben mit Interimstrainer Bachschuran. Samstag gegen Alaves, 21 Uhr. Dienstag geht's nach Kiew und dann wieder Samstag in Vigo. Dann Länderspielpause. Mal gucken, wann da was kommuniziert wird mit Nachfolger. Da halten wir euch bei Tiki Taka natürlich auf dem Laufenden. Das war soweit.
Vor allem bei Barca-Welt halten wir euch auf dem Laufenden, weil da raucht. Meine Tastatur raucht.
Die Colts.
Nee, also, ja. Es gibt ja auch, also wenn man mal auf Twitter guckt, Wasserstandsmeldungen, jede Stunde ist was Neues. Ne? Und die spanischen Medien lieben es ja, irgendwas rauszuhauen, nur um was zu schreiben und zu tweeten und zu posten. Und ja, der Erste sein, der auch das Hanebüchenste berührt, so ein wenig, Xavi, die Einigung wird schon heute bevorstehen. Ja, Leute, der ist in Doha, ja, Laporta ist in Barcelona, wie soll denn das gehen? Die müssen da erstmal hinfliegen. So. Also klar kannst du zoomen und skypen, ja, ich hätte Bock es zu machen, ja schon, aber du musst ja trotzdem da erstmal rüberfliegen, verhandeln, plus auch das Thema Schedule, Kalender, Samstag hat Xavi selbst ein Spiel mit Al-Sadd, also Barca spielt Samstag, Al-Sadd spielt Samstag und dann Dienstag wieder, deswegen mit Vorsicht genießen, was die Medien da alle, die Spanischen alle 10 Minuten da raushauen, es kann natürlich schnell gehen, aber vielleicht nicht ganz so
schnell. Kann auch nicht.
Genau, ja, oder auch nicht.
Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen, vorstellen. Das ist der Jonas Müller. Der ist aktuell auch ein Leidensgenosse von dir, Alex, ein Barca-Fan. Also schön, dass du da bist, lieber Jonas. Wir hoffen, dir hat diese Sonderfolge zum Koeman aus, zum Interimstrainer gefallen. Mal gucken, was da noch alles passiert. Barca-Welt wird weiter glühen. Auch bei Real Total gibt es da bestimmt noch die eine oder andere Meldung. Also schauen wir mal. Fällt dir noch was ein, Alex?
Ja, Werbung zu machen für unsere Patreon-Seite, wenn du schon ansprichst. Also wem das hier gefällt, was sie hier treiben. patreon.com/tikitaka-podcast. Da könnt ihr supporten. Nils hat auch noch ein paar Tassen übrig, habe ich gehört. Es gibt Tikitaka-Tassen, also gibt auch ein bisschen Merchandise. Sprich, wenn ihr das supporten wollt, guckt euch da mal um. Werdet Supporter für verschiedene Tiers, gibt es verschiedene Level. Wir haben einen Discord-Channel. Da kommen manche Supporter rein, je nach Level. Also guckt euch da mal um. patreon.com/tikitaka-podcast, wenn ihr das unterstützen wollt, was wir hier machen. Und ansonsten bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende. Gut, wir haben die Folge jetzt ein bisschen durchgeprügelt, gebe ich zu. Aber es geht auch weiter für mich. Ich bin ich glaube, 18.30 Uhr bei Sportradio Deutschland zugeschaltet. Also für alle, die rechtzeitig jetzt die Episode noch anhören, weiß ich gar nicht, ob das klappt.
Und noch nicht genug kriegt.
Ob das überhaupt gelauncht wird so schnell, aber es geht klar. Für mich quasi weiter. Ja. Schlag auf Schlag und für Barca ja sowieso und für Real auch. Also uns wird nicht langweilig. Jo.
Wir hören uns dann vielleicht wieder Sonntagabend während dem Topspiel Real Sociedad gegen Athletic Bilbao. Oder schauen wir nochmal, oder ob wir doch erst Montag aufnehmen. Auf jeden Fall, ihr hört wieder von uns, und sollte doch bis dahin Xavi verkündet werden, ja, müssen wir uns vielleicht doch noch was einfallen lassen. Aber jetzt habt ihr ja erstmal genug Futter bekommen und Infos und Meinungen. Also, danke fürs Einschalten. Hast du noch ein Schlusswort, Alex? Haltet durch.
Das wird besser. Das wünsche ich mir selbst, dass ich durchhalte. Ja, im Endeffekt, Schlusswort ist, Koeman ist weg. Und viel schlechter kann es nicht werden, denn ganz ehrlich, Barca auf Rang 9, wann haben wir das zuletzt gesehen? Also klar, das gab es letztes Jahr schon ab und zu, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist das sehr, sehr ungewohnt, und dementsprechend sollte es schon besser werden. Und ich glaube, nochmal Schlusswort, dem Verein tut es gut. Koeman war mit dem Latein am Ende. Koeman konnte leider, obwohl er eine Vereinslegende hat, ist und ich großen Respekt vor ihm habe, dieser Mannschaft, die angeschlagen ist, nichts mehr geben, taktisch, spielerisch, überhaupt. Das wäre immer schlimmer geworden, glaube ich, deswegen Reißleine gezogen. Und ob es dann besser wird, sehen wir in den kommenden Wochen, und ich wünsche es mir natürlich.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Also, danke fürs Einschalten. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.